Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Es beschäftigt mich damit jeden Tag, seit ich 15 bin, jeden Tag. Also es gibt nicht irgendeinen Tag, wo ich nicht auf eine Tätowierung gucke, mich darüber unterhalte, sondern sonst was, weißt du so. Und das gibt, glaube ich, das ist die konstanteste in meinem Leben.
Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Coal Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High-Quality Tattoo Equipment. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tales from the Needle. Dieses Mal wieder ein kleines In-Person-Gespräch und zwar mit einem eurer meistgefragtesten Wunschgäste, seines Zeichens einer meiner besten Tätowiererfreunde, muss ich ja sagen. Finde ich, oder?
Ja, Tätowiererfreunde.
Tätowiererfreunde.
So im normalen Leben nicht, aber Tätowiererfreunde schon.
Ja, ne? Herzlich willkommen an OG Marcel Birkenhauer. Marci, was geht ab?
Einen wunderschönen guten Abend.
Magst du dich ganz kurz vorstellen für die drei Leute, die dich noch nicht kennen?
Ja, mein Name Marcel Birkenhauer, ist ja schon schön eingeleitet. Ich komme ja regelmäßig her zum Gasttätowieren. Aus Freundschaft, aus Liebe zu Jena. Ich habe ja eine Menge Freunde und ich angle sehr gerne. ich mag es ja wirklich sehr gerne. Ich komme ja schon Jahre her. Bin dieses Mal auf meinem selbst zusammengeschusterten Hohl hergeschäppert und hatte ungefähr nur 30% der Zeit das Gefühl, dass es nicht schafft, aber ich bin da. mit einem kleinen frechen Joke bin ich hier gelandet.
Wie machst du das? Stimmt, soll ich das? Ja, komm, ich erzähle es direkt. Marci stand nämlich bei mir direkt vor der Tür und für alle, kurz Kontext so, ne? Also er ist schon mal mit der Karre liegen geblieben bei uns in der Nähe um Gera rum. Und da habe ich einen ziemlich panischen Anruf gekriegt. Marci war aufgelöst, den Tränen nahe. Nein, so schlimm war es nicht. Und hat mich nach Obdach gefragt, weil ich ein guter Freund bin, habe ich gesagt, dass es mir gerade nicht so reinpasst. Nee, Spaß. Auf jeden Fall hat er dann angerufen, meinte, Sepp, ich habe es gerade eben noch so auf dem Rastplatz geschafft. Wir sind jetzt hier hinter Gera. Ich muss jetzt erstmal auf den Abschleppdienst warten. Und ich habe hinten nur gelacht und habe mir gedacht, das muss richtig geil sein, andauernd mit irgendwelchen Motorradpfannen in der Pampa liegen zu bleiben. Ja, aber er war dann doch nur hinten bei mir am Hof.
Habe ich einen frechen kleinen Witz gemacht.
Du bist auch so ein Frechdachs, ne? So ein kleiner.
Ja, was soll ich sagen? Ja, erzähl mal.
Was
geht's denn hier?
Lass uns mal über Inhalt sprechen. Du warst jetzt gerade mit deinem Motorrad unterwegs.
Genau, ich war in München eingeladen, mein Motorrad, an dem ich ja 2 Jahre rumschraube. Und sagen, verwuschen. Ich sage, ja, irgendwo Farbe drauf schmieren, wo gewuscht wurde. War ich eingeladen, das vorzustellen oder das zu zeigen im Rahmen unserer Gemeinschaftswerkstatt quasi. Bin da mit einem Kollegen runtergefahren und dann haben wir die da vorgestellt, die Mopeds. Und dann habe ich das natürlich mit dem anschließenden Gästportier verbunden und bin dann früh aus München hier hochgejobbert, um jetzt hier Acker.
Hattest du vorher eigentlich schon so einen Bezug zu Motorrädern? Also war das schon immer so Teil deines Lebens? Oder ich habe nämlich den Eindruck, dass es jetzt, dieser Lifestyle ist so jetzt vor kurzem erst aufgekommen.
Es ist sehr witzig, weil um ganz zurückzugehen, ist halt der damalige Freund meiner Mutter Biker gewesen und ich habe halt irgendwie meine komplette Jugend in so Motorradclubs und so verbracht. Wie andere Leute in Urlaub nach Kroatien oder was weiß ich, irgendwo hingefahren sind, haben wir halt in anderen Motorradclubs gezeltet und waren da auf Partys und so. Und ich kenne ganz viele Kinder von anderen Bikern, mit denen man halt so mit dreckigem Gesicht ums Lagerfeuer getanzt ist. Das war quasi meine Jugend. Dann ist es, als ich nach Berlin zog, ein bisschen eingeschlafen, weil ich in Berlin keinen hatte, der mit mir fährt quasi.
Du, von wo bist du nach Berlin gezogen?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Mit deinem dreckigen Grinsen. Komm aus Bildau, aus Brandenburg.
Ein schmutziger kleiner Lügner.
Okay. Nee, Mann, dann ziehe ich die Leute damit auf. Das will ich nicht.
Okay.
Also das erzähle ich nicht.
Dann nennen wir es mal so. Wie hieß der Ort nochmal, aus dem du kommen möchtest?
Ich komme aus Wildau. In Brandenburg.
Wildau in Brandenburg.
Genau. Ich bin da quasi aufgewachsen. Groß geworden kann man jetzt nicht sagen. Also groß bin ich nicht. Aber tatsächlich komme ich daher. Und ja, um meine Geschichte zu beenden, nachdem du mich unpfleglich unterbrochen hast, wollte ich mir erzählen, dass ein Freund von mir gestorben ist beim Motorradunfall und ich da deswegen lange kein Motorrad gefahren bin auch und auch andere Sachen vorgezogen habe in der Zeit. Und irgendwie seit 5 Jahren ist das wieder sehr präsent.
Ja, krass. Aber was bist du früher für eine Maschine gefahren?
Von wann früher reden wir?
Naja, so kurz also bevor aufgehört hast.
Enduro gefahren. Ich hatte erst so ein ganz wildes koreanisches 125er Motorrad, wo ich dann im Winter hinterm Schneeflug hergefahren bin. Ich bin wirklich in Sandalen losgefahren mit Handschuhen von Lidl, Schutzhandschuhen, die nicht so das Einzige, wofür die geschützt haben, war Schwangerschaft. Ja,
generell Geschlechtsverkehr.
Ja, aber es war nicht so schlimm, weil es ein Dorf. Da gibt es außer deiner Schwester, deiner Mutter und den Lehrern sowieso niemanden.
Ich komme auch vom Dorf. Dankeschön übrigens. Shoutout an meine Mutter, meine Schwester und alle, die mich sonst noch kennen.
Genau, alle, die das noch hören hier. Ja, und tatsächlich viel Enduro sind wir natürlich. Wir sind ja Dorfkids und da hat man Enduro. Bis man dann irgendwann in die Stadt zieht und denkt, ja, Kaffee Racer ist voll das Ding und dann merkt, das ist eigentlich komplett ungeil. Und dann fängt man irgendwann das Job an wieder an und geht zurück zu den Wurzeln.
Krass.
Also seine Wurzeln.
War das da für dich auch so ein Tattoo-Ding schon? Wenn du sagst, du hast dann da in die zahlreichen Clubs halt abgehangen, so, dann war das für dich auch immer normal, oder?
Genau, das war immer normal. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich schon relativ früh angefangen habe, so ultra tätowiert zu sein. Ich habe halt irgendwie mit 15 mein erstes Tattoo bekommen.
Was war dein erstes Tattoo?
Also viele von euch werden diesen Film auch kennen, der heißt Rumpa Stumper und ich hatte mir Russell Crowe die Tätowierung als Vorbild genommen. Es geht so eine Knochentätowierung, diesen ganzen Arm runter und ich wollte das halt als Tribal haben, weil ich aus Brandenburg komme und fand das natürlich ultra geil und so hat es dann angefangen. Hat natürlich nur für den Oberarm gereicht und war dann auch ein bisschen Käse, bis ich aus den Tino Schögel, der tätowiert auch im Outback in Königswusterhausen. Den kenne ich auch schon, seit ich ein kleiner Junge bin. Und der ist in dem gleichen Motorradclub wie mein Vater. Und der hat sich mir dann angenommen und hat mich zugeschweißt. Und deswegen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dadurch, dass ich diese ganzen ultra diesen Typen halt immer um mich rum hatte, diese schwer tätowierten Typen, wollte man ja auch irgendwo als Jugendlicher da dazugehören. Und ich glaube, deswegen konnte ich halt auch schon mit 15 da loslegen, sagen wir es mal so. Und das ist irgendwie über die Jahre immer das, was immer sehr präsent war. Und deswegen habe ich da auch schon sehr früh eine Liebe zu aufgebaut.
Also war es dann auch von deinen Eltern aus völlig in Ordnung?
Ja, das war komplett okay. Ich tätowiere jetzt, ich sollte es Freitag machen, aber Sonntag ziehen wir dann zum Muttertag, tätowiere ich meine Mutter wieder.
Cool.
Genau, ich habe in meiner Familie eigentlich fast alle tätowiert, bis auf meinen Vater. Ah, der will immer nur so schräge Sachen haben. Da kommt man nicht auf einen Nenner.
Da sagst du, Vater, das ist verboten in Deutschland. Nein, Spaß. Spaß.
Ja. Genau. Und für mich, das war immer so ein bisschen großer Traum, eigentlich rumzufahren und zu tätowieren. Ist jetzt in Deutschland den Jahreszeiten ein bisschen geschuldet. Das ist jetzt, wir sind halt hier nicht in Kalifornien und so. Und er sagt, das ist ein bisschen geschuldet, dass man das nicht so super, dass es nicht so super funktioniert. Und außerdem ist auch Deutschland jetzt nicht sehr groß. Also selbst wenn ich alle meine Freunde abfahren würde, wäre ich da in 4 Monaten, glaube ich, maximal durch.
Ja. Aber nun ist es ja auch so, und ich meine, wir kennen uns ja natürlich schon ein bisschen länger und auch ein bisschen besser. Und dementsprechend weiß ich natürlich so, ne, also habe ich da ein paar Hintergrundinfos. Aber du bist ja ein viel beschäftigter Mann, muss man ja sagen. Du bist viel unterwegs, du hast viele Interessen, viele Hobbys. Hast du, also Weil du fechtest, das kann man, glaube ich, sagen, ne?
Fichst, ja.
Fichst? Mhm. Achso, okay, du fichst. Mhm. Passiert dir das oft, dass Leute das nicht sagen können?
Ey, die Sache ist, ich warte eigentlich immer nur drauf, bis okay. das jemand sagt, weil das rutscht mir normalerweise auch raus und dann werde ich auch berichtigt.
Ja.
Das ist genauso, wenn Leute sagen, einwandfrei. Und dann ist so, nee, das heißt einwandfrei. Oder wenn irgendjemand um der kommt, einzigste. Und dann kommt auch irgendjemand wieder hinter der Ecke voll trödeln und sagt, aber das heißt einzige.
Aber wie, so du bist ja jetzt auch ziemlich viel dann am Moped schrauben und so und wurschtelst dich da in irgendeiner Form rein. Und wir haben das Thema ja auch oft, du bist aber auch ein sehr hart arbeitender Tintovierer.
Ja.
Wie geht das? Wie machst du da? Also hast du den Eindruck, dass du irgendeine Sache nur mit halbem Arsch machen kannst? Nur, also weil du, ne?
Ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich setze Prioritäten einfach anders. So, also mein ganzes Umfeld, meine ganzen Freunde, alle, die bewegen sich in meinem Zirkel quasi. Also wenn es ums Tätowieren geht, und das ist jetzt bei Gott nicht heißen, dass ich irgendwie nur so mich mit Leuten abgebe, wie das haben. Also viele von meinen Freunden haben auch gar keine Tätowierung, aber ich glaube, ich habe das gute Blick, mich um alle und alles zu kümmern. So, also das ist natürlich sehr anstrengend.
Aber wie machst du das intuitiv einfach oder hast du da in irgendeiner Form, ich meine klar, Training hat man, wenn man Training hat, ne?
Aber Training hat man, wenn man Training hat. Es ist, glaube ich, so eine Sache wie zum Sport gehen, ne? In Berlin Strength hängt so ein
Fitnessstudio für alle, die es nicht kennen.
Ist ein Fitnessstudio in Berlin, also es ist eigentlich ein Powerlift-Studio in Berlin. Und da steht ein ganz toller Spruch, dann das steht drauf, wenn es dir wichtig ist, findest du einen Weg. Wenn es dir nicht wichtig ist, findest du eine Ausrede. So.
Ja.
Also jetzt mal ins Deutsche, ins grob übersetzt. Das ist halt irgendwie so. Und ja, man hat sich über die Jahre natürlich ein bisschen Techniken angeeignet, Sachen ein bisschen schneller zu machen, ein bisschen effizienter zu machen. Wenn ich jetzt für einen Guestspot eine Tasche packe, ich habe eine extra Waschtasche und sowas dafür, ich schmeiß alles einfach nur so zusammen und weiß ganz genau, das dauert bei mir 3 Minuten. Für eine Woche zu packen und ob ich jetzt für eine Woche packe oder ein halbes Jahr, ist eigentlich immer das Gleiche.
Es ist ja auch Routine eigentlich. Ne?
Genau, es ist alles so Routine und über die Jahre so Routine geworden. Mit dem Tätowieren auch. Ich weiß ganz genau, wie lange ich für Sachen brauche und so, dass kein Stress entsteht.
Meinst du, wie viel Prozent macht Reisen so von deinem jetzigen Skill, von deinem jetzigen Erfolg, sage ich es mal, aus? Also Erfolg in dem Sinne gedacht, nicht Fame, sondern in dem, was du halt beruflich erreicht hast, mit dem Namen, den du hast und mit den...
Ich glaube, wir müssen mal wegkommen von diesem Namen.
Nein, aber ja, aber dich kennen ja schon viele Leute. So. Klar, du bist, und das mag ich auch sehr an dir, du bist sehr bescheiden, das wissen wir auch, aber dich kennen trotzdem sehr viele und die schätzen auch sehr viele Leute und du, ne? Mhm.
Ja, ich habe da natürlich viel dem Umstand, dass ich viel rumfahre, habe ich natürlich viel zu danken, aber weil viele von meinen hart arbeitenden Kollegen, wie du zum Beispiel, ihre eigenen Studios haben, sehe ich die nicht so oft. Und das heißt, wenn ich die sehen möchte, muss ich da runterfahren so und in den Studios arbeiten. Und das ist immer eine gute Zeit. Und das ist halt immer so ein bisschen wie so, keine Ahnung, eine Pyjama-Party, weißt du. Deine Kumpels kommen zu dir und hängen bei dir ab, ob es jetzt nur bei Ollo ist oder bei Julian. Ob das hier ist, weißt du, überall, wo ich regelmäßig zum Gast-Tätowieren hinfahre, das ist halt immer einfach cool, ne? Und ich bin halt, für mich ist es halt gut, ne? Weil ich komme halt einfach eine Woche in eure Welt gecrushed, sagst du so, jetzt bin ich hier, weißt du? Und ihr kümmert euch um mich, weil wir uns ja auch da nicht so oft haben und hau dann wieder ab, weißt du? Also ich nehme mir quasi nur das Beste aus diesen Zeiten raus, so ihr müsst ja quasi euren Alltag dann umstellen, weißt du, für
ja,
mich.
Ja, das stimmt.
So, und das hatte ich halt. Das ist halt auch das Ding, was ich dann gemerkt habe über die Jahre, dass man sich halt immer nur das Gute rausnimmt aus den Sachen und dann irgendwann, du hast halt immer das, dass du irgendwas verpasst, irgendein Geburtstag, irgendeine Studioparty, irgendwas und du reist halt die ganze Zeit irgendwelchen Sachen hinterher, ne? Kommst aber auch dadurch nicht so richtig so an, ne? So, dass du halt irgendwie so, ich weiß nicht, so Sachen klicken ja immer, wenn man durch so eine, ja, ein bisschen schwerere Zeit durchgeht und da sich so rausboxt, ne? Und wenn man halt immer die guten Zeiten hat. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es keine Tiefe hat, das wäre doof und das wäre auch gelogen. Aber das ist halt nochmal anders, ne? Und dadurch, das habe ich zum Beispiel im Blut und Eisen jetzt, ne? Dadurch, dass ich da so fest etabliert bin und das auch irgendwie vermisse, wenn ich weg bin, würde ich auch, wie gesagt, gerne viel und weiter und also viel öfter beim Studio rumhängen. So, das macht einfach Spaß.
Ja, das kann ich verstehen, wenn du dann da deine Base hast. Ich finde, also ich habe auch relativ lange noch gespottet, so, aber ich dachte mir dann auch zwischendurch, so, es ist eigentlich auch geil, dann irgendwann, wenn man so ein bisschen sesshafter wird, sage ich mal, jetzt nicht komplett so, ne, weil wie du schon sagst, ein großer Vorteil von unserem Job ist ja auch, dass man halt eben rumfahren kann, aber ja.
Ja, muss man sich auch so ein bisschen erarbeiten, das höre ich auch relativ oft, dass Leute sagen, ja, in deinem Job und so, du kannst ja überall arbeiten. So, ja, du kannst auch als Koch überall arbeiten, weißt du, aber das ist halt nicht so, dass die Leute trotzdem, pass auf, das heißt ja nicht, dass die Leute trotzdem zu dir kommen und sagen so, ey, ich klatsche mal in der Hand jetzt, wenn du kommst, weißt du, so die Sachen, die ich mache, sind auch sehr, also ein bisschen spezieller, weißt du, was ich meine? Und das ist auch so, dass das wahrscheinlich vielen Leuten auch nicht gefällt, aber den Leuten, denen es gefällt, also das ist auch 100%, weißt du? So, und die sind doch genau die Tätowierung, die von mir bekommen. So. Und ich bin diese Tätowierung, weißt du, das klickt irgendwie alles so zusammen, weißt du? Und ich bin auch sehr stolz drauf und das habe ich mir auch erarbeitet. Und diese ganzen Leute haben sich auch hart ihre Tätowierung und diesen Stil auch oder diese Stile halt erarbeitet. Es hat halt wirklich Jahre des Rumfahrens und Vertrauen-Events und sich hinsetzen und wirklich rausfinden, was die Leute wollen.
War das kostet. Dein Ziel dahinter auch, dass du, sag ich mal, gesagt hast, okay, ich will jetzt hier möglichst viel Eindruck sammeln, möglichst viel lernen, dass ich deswegen so viel rumreise?
Nee, tatsächlich, ich glaube, es hat nicht so diesen Lernhintergrund. Ich glaube, es hatte eher so diesen Hintergrund, dass ich meine Freunde alle sehen wollte, dass ich halt Bock hatte auf andere Städte, auf andere Studios, weißt du, so durch Julian bin ich, also in Julian im Corpspainter bin ich halt durch einen Zufall, weil mich mein Kollege Finn halt damals mit hingenommen hat und dann hat es mit Julian natürlich sofort geklickt. Und das ist noch so was Nettes, was obendrauf kommt, weißt du, dass man halt noch was lernt und sich auch diesen Austausch und so hat, den habe ich zu Hause auch, ne, also in Berlin. Aber dieses ja, Rumreisen, weißt du.
Frisches Blut ist ja auch gut.
Das
ne?
stimmt, das stimmt.
Wenn du das nicht hast, das ist ja dann auch, auch schwierig. Merkst du das dann, wenn du, aber bist du trotzdem jemand, der dann, wenn du sagst, merkst jetzt gerade, dass du das vermisst, aber würdest du generell sagen, du bist jemand, der so, bei dem sich oft im Leben was ändert oder eher so steady?
Das ist das Ding, also steady ist meine Sache, dass ich ständig am Rumfahren bin und mache und tue. Und es ändert sich jeden Tag, also jede Woche irgendwas. Also das war mein großes Ziel, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, diese ganzen Sachen. Aber ich merke das dann halt auch wieder, dass ich dann halt zum Beispiel von Jörn eine Nachricht kriege, ob zwischen uns alles okay ist, weil halt ich jetzt länger nicht da war. Ne? Weil das ist so, es gibt da kein entspanntes Ausfäden, man ist entweder da oder nicht. Ne? So. Und ich bin halt gerne da, aber das ist halt so, wenn man Ruhe reinkriegen will, kann man halt dann vielleicht doch einen Guestspot im Monat fahren oder sowas.
Am Ende ist es ja auch so, bei vielen, wenn man halt dann keine Zeit hat, miteinander zu quatschen, ich merke das selber gerade, wenn du halt viel beschäftigt bist so und dann hast du einfach auch manchmal nicht den Sinn dafür oder dann kommt halt, bist du Opportunist und nimmst halt das an, was auch in Kommunikation, was dir halt so vor die Flinte kommt. Ne, wenn ich dich jetzt anrufe, so ist klar, dann haben wir Kontakt und dann ne, hast du so einen Kick-Off. Aber wenn ihr jetzt dann sagst, ja okay, boah, vielleicht wirst du wahrscheinlich denken, boah, nach München muss ich auch wieder, aber das schiebt man dann irgendwie vor sich her, weil man gerade seine eigenen Sachen zu tun hat.
Ja, das stimmt schon. Und zumal sind ja auch viele Leute da, die groß angefangene Projekte haben und die möchten natürlich erstmal zu Ende machen. Ne?
Ja.
Das ist klar.
Machst du lieber kleine oder große Sachen? Also lieber so Full-Body-Konzepte oder lieber so kleines Gestücke?
Es kommt drauf an. Es kommt immer so hart auf das Motiv drauf an. Es kommt hart auf die Person drauf an. Meine Sachen sind schon relativ groß, aber ich mache auch gerne so Gap-Filler oder so, weißt du, immer wenn es irgendwie so tricky wird oder so. So eine Sache mache ich auch sehr gerne. Ich habe jetzt bei einer Kundin, die hatte einen Tumor im Oberschenkel und die hatte halt kein Muskelgewebe da mehr und ich habe mich ultra gefreut auf dieses Tattoo. Das heißt, das ist halt die Haut und gleich kommt der Knochen, ne? Und wir haben halt zusammen uns ein Motiv, also sie hat sich ein Motiv überlegt und ich habe das rausgearbeitet. Ich habe mich richtig gefreut auf dieses Tattoo, weil das sind so Sachen, die kriegst du halt nicht jeden Tag, das ist halt wie so ein Geschenk, ne? Die anderen Sachen sind auch mega geil. Ich liebe das Tätowieren und meine Kunden sind echt die tapesten, was das angeht, aber so eine speziellen Sachen, dass du da was Cooles, was Schönes draus machen kannst, weißt du, das kriegt man halt relativ selten geschenkt quasi oder dieses Vertrauen dahingehend. Und dann nimmt man das halt mit, ne? Und deswegen sind halt so große Sachen dahingehend da ein Geschenk. Also ich, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, palaver, ich mache beides sehr gerne.
Ja, ich habe auch, das ist eigentlich schon krass, und wenn du hier bist, ne, du malochst ja wirklich, also da kann man wirklich sagen, so, das ist, aber
das ist das Ding, weißt du, so wenn man seine Routine hat, wie man so anfängt, wie man so macht, weißt du, man sind ja auch oft, ich würde jetzt sagen, die gleichen, aber die Leute kommen schon wieder, ne? Und ja, dann weiß man halt ganz genau, wie das halt so abläuft. Ne? Man weiß, was die Leute wollen. Man hat ja auch dann 3 bis 6 Stunden Zeit, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und dann weißt du halt, okay, wo die Reise hingeht. Ne?
Was glaubst du, warum die Leute zu dir kommen?
Ich glaube, ich mehr Liegestütze kann als die meisten in dem Raum. Die wollen einfach sich vom davon überzeugen. Genau. Zwei, aber auch nicht mit dem Brust zum Boden, sondern so von den Knien aus.
Ja, so kurz so.
Ja.
Euro-Training.
Das lieben die. Das lieben die immer, das anzugucken, wie sich der Fette da hochkrebelt.
Ja.
Du willst eine Antwort auf die Frage, wa?
Musst du nicht.
Das war meine Antwort.
Ja, wir können es dabei auch belassen.
Ja.
Ja. Ja. Schön war's. Nee, Spaß. Was denkst du, macht einen guten Tätowierer aus?
Einen guten Tätowierer. Das ist, glaube ich, das, was ich viel sehe, ist, dass so ja, die Leidenschaft dahinter, ne, würde ich mal sagen, das Tätowieren, das ist so was, wenn es nicht immer so wie so eine helle Lampe, die ganze Zeit im Raum rumleuchtet, ist halt immer irgendwie da, ne? Das ist halt die irgendwie jeden Tag, also ich beschäftige mich damit jeden Tag, seit ich 15 bin, jeden Tag. Also es gibt nicht irgendeinen Tag, wo ich nicht auf eine Tätowierung gucke, mich darüber unterhalte, sondern sonst was, weißt du so. Und das gibt, glaube ich, das ist die konstanteste in meinem Leben. Und ich glaube, man merkt relativ schnell, bei wem da so Feuer brennt und bei wem nicht. So, weißt du, das fängt damit an, dass Tätowierer zum Beispiel auch tätowiert sein sollten. So, ne? Das sehe ich ganz oft, dass dann irgendwie alle am Rumtätowieren sind und dann aber die nackigsten Wühlmäuse der Welt sind, weißt du? Weil ich mir denke, so, ja, so ein bisschen Liebe für die Sache sollte doch da sein. Es redet ja jetzt nicht keiner davon, irgendwie sich, weiß nicht, ein bisschen Nasenlöcher zuzutätowieren, aber ein bisschen Liebe für die Sache sollte doch schon da sein. Und ja, einfach so, das merkst du. Ich muss auch sagen, wenn sich jemand mit mir über das Tätowieren unterhält, jetzt abseits von meinem Job, von meinem Kunden, sind es halt auch immer die gleichen, ja, wirren Fragen, die da entgegengeworfen werden, wo ich weiß, das wird jetzt hier kein Gespräch. Na, das wird einfach irgendwelche Fragen beantworten, um zu reden. Aber mit manchen Leuten rede ich echt gerne über das Tätowieren, weil da auch Wege eingeschlagen werden oder Richtungen eingeschlagen, die ich vielleicht jetzt nicht teile, aber die ich dann versuche zu verstehen, weißt du, und so ist ja dann so ein interessantes Gespräch da. Und das macht halt so Tätowieren oder einen guten Tätowierer aus. Nebenseits dem Handwerk werden wir jetzt, das setze ich mal jetzt voraus, dass das stimmt.
Ja.
Sag ich mal, also weißt du, so vor allen Dingen jetzt durch so iPads und diese ganzen Geschichten, weißt du, kriegt ja jeder es hin, irgendwie eine Tätowierung hinzubasteln, aber es gibt viele Leute, die das ja irgendwie runterwursteln, aber ich weiß nicht. Für mich kommt das halt auch alles aus dieser ganzen Biker-Geschichte, ne? Und auch wenn es ein Mandala ist und diese ganzen Sachen. Ist halt für mich irgendwie, keine Ahnung, immer noch dieses Außenseiter-Ding, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Das hat irgendwie noch was Besonderes, ne? Und wenn es halt jemand nicht so behandelt, als ob es das ist,
ja,
weißt du, für mich muss es nicht cool sein, für mich muss es auch jetzt nicht irgendwie im Fernsehen sein oder irgendwelche Fußballer oder Popstars oder so, weißt du.
Das muss kein Mainstream sein.
Ja, genau, das ist wie so Bandshirts tragen und die Band, ja genau, und die Band halt nicht hören, weißt du, so, das ist albern und so, und man, die Leute tarnen sich ja mit irgendwas, was eigentlich gar nicht sind. Auf der anderen Seite denke ich mir, also ja gut, du hast jetzt ordentlich Schmerzen für das Ding gelitten, das ist jetzt nicht was du dir im Laden kaufst, also hast du es dir vielleicht schon doch irgendwo verdient. Und ja, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist halt dieses Feuer, was man da hat, das macht für mich einen guten Tätowierer aus, weißt du?
Ich glaube auch, dass, oder würdest du auch sagen, dass sich so Leute, die so auf demselben Trip sind, im Sinne von auf derselben Reise, die dasselbe machen, dass sie sich auch irgendwie zusammenfinden, so auf Dauer?
Ja, also klar, natürlich. Das merkst du ja so. Also klar, voll. Sehe ich sehr, sehr ähnlich, dass halt, wenn da in der gleichen Brust zwei Herzen schlagen, ne? Das merkt man. Die Leute haben
ja, weil Bock. Es ist ja immer so, wenn wir dann abends nebeneinander im Bett liegen, so und kurz vorm Einschlafen dann nochmal darüber sprechen.
Genau. Kurz mit dem Arm drücken, unseren Spruch sagen, ja, und sagen, genau. Fürs Tätowieren.
Fürs Tätowieren, genau. Nee, aber ich denke, also weiß ich nicht, ich finde auch, dass das so eine Geschichte ist. Das geht auch, das ist, würdest du sagen, diese Leidenschaft, das hat sich verändert über die Jahre? Also davon jetzt den Neueren, die jetzt auch mit dazugekommen sind? Oder liegt es einfach nur daran, dass es halt so viele sind, von denen halt...
Ja, also ich glaube, dieses ganze Social-Media-Ding und dieses, das trübt diese Wahrnehmung ein bisschen. für die meisten Leute, du tätowierst ja auch schon über 10 Jahre, ich auch. Und für die sind wir auch noch Neulinge, was ich meine so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man da so diese neuen, ob das der richtige Begriff ist. Ich sehe halt bei manchen Leuten, die nehmen sich halt gerne diese ganzen Vorteile da raus und so, die das halt vielleicht dann mitbringt. Aber ich weiß nicht, finde ich, ich glaube, das hat sich geändert. Ich glaube wirklich, das hat sich dahingehend geändert, dass es halt irgendwie so ein bisschen salonfähiger geworden ist. Ne? Aber es kommt immer darauf an, wo du bist. Dadurch, dass ich viel rumreise, kriege ich halt auch viel Eindrücke mit. Und wenn du jetzt zum Beispiel das ganze Gesicht zugeschweißt hast, blockierte das auf jeden Fall irgendwo auch Türen. So, wenn du jetzt den Leuten nicht mit der ultrafreundlichsten Art entgegenkommst und fragst, ob das ein Beispiel dazu war, dass ich mal mit einem Kumpel durch Europa getrampt bin. Und wir waren in Polen auf einer Raststätte und brauchten da Hilfe. Und diese junge Dame, die auch eine ältere Dame war, ist sofort in ihr Auto gesprungen und losgefahren, weil ich wollte einfach bloß irgendwas fragen. Ne? So. Und oder als in der Zeit, in der ich in Israel gelebt habe, da war es halt auch so, dass halt Leute mit mir, ich würde nicht sagen, nichts zu tun haben wollen, aber halt doch nicht so sicher waren, wie sie mich jetzt nehmen sollen. Ne? Und das ist alles immer schön, wenn man irgendwo in Berlin wohnt oder in Hamburg oder keine Ahnung, in London oder in irgendwelchen hippen Städten, wo Leute ankommen, eher cool. Aber wenn du dann aufs Dorf zurückkehrst und so aussiehst wie ich, dann bist du halt trotzdem noch der Asi. Und das mag ich halt irgendwie auch ein bisschen.
Aber war das... Gerade jetzt, du bist ja auch ein Mann, der schon überall gelebt hat, ne? In London hast du gelebt, dann halt eben auch in Israel. Und da würde mich jetzt zum Beispiel auch interessieren, so wie kommt man denn auf Israel? Weil das ist ja jetzt, sag ich mal, nicht das Nächste. Du bist jetzt nicht direkt im Startup-Milieu unterwegs, ne? Ja. Du bist eigentlich finde ich, in Berlin würde ich dich persönlich so als nicht angekommen, aber das ist eigentlich eher so deine Area, würde ich sagen. So eine Großstadt, weil ich meine, gut, Tel Aviv hast du, glaube ich, gelebt, ne? Ist auch eine Großstadt. Ja. Aber das assoziiert man ja jetzt nicht direkt so mit Tattoo. So, weißt du? Also ich kenne noch nicht mal einen israelischen Tätowierer. Das ist echt traurig.
Ja, die Sache ist, das hat damit angefangen, dass ich mal zur Convention eingeladen wurde, in dem Studio, in dem ich gearbeitet habe. Irgendwie ist da die Connection entstanden und dann sind wir da rüber geflogen und mit dem Schei, mit dem Veranstalter von der Convention, das hat halt sofort geklickt. Ich habe halt irgendwie von seiner Frau die Schwester auch tätowiert und so und das war von Anfang an gleich so eine, ich würde jetzt nicht sagen Verbundenheit oder so, aber wenn man jetzt aus Deutschland kommt, kennt man jetzt zum Beispiel auch keine Wüste. Also, und du bist richtig geil.
Echt? Also,
ja, das ist richtig cool. Also du denkst dir, das ist jetzt einfach hügeliger Dreck. Also angesammelter Dreck.
Heiß und sandig.
So, ja, aber es ist auch richtig geil, weil du glotzt einfach in diese Ferne halt rein. Ne? Das klingt so verträumt jetzt, aber keine Ahnung, das ist alles so ruhig. Ne? Ich habe auch mal mit einer Freundin gesprochen, die in der Wüste gelebt hat und die meinte, du kannst halt das Rauschen von deinem Blut in deinen Ohren hören, weil es da so ruhig ist. Mhm. Ne? Und ja, das hat mich halt alles super gecatcht und auch diese ganzen hebräischen Schriften überall, weißt du, das ist jetzt nicht die Sprache, die du, wo du die Zeichen siehst, weißt du, die dir einfach irgendwie herleitest. So.
Ja, klar.
Ne? Das war halt, das war super und dann bin ich halt immer öfter dahin gefahren und immer öfter, dann war ich da immer 3-4 Mal im Jahr und dann dachte ich mir so, okay, ich habe mit 27 mal einen Anruf von meiner Oma bekommen und die meinte so, da haben wir halt zum Geburtstag gratuliert, bla bla, und sie meinte halt, ich finde es schön, dass du so viel reist. Und wir durften damals nicht und jetzt bin ich zu alt. Ne? Und das ist so ein einschneidender Satz gewesen, wo ich dann so, ja gut, wir haben jetzt die Möglichkeiten, ne, das zu machen. Und jeder hat die, das kann mir keiner erzählen. Weißt du, mit ein bisschen Mut kann es jeder. So, die Ausrede lässt nicht gelten, dass irgendjemand irgendwas hat, außer du hast jetzt jemanden krank zu Hause zu hüten, das ist was anderes. Aber
kannst du auch mitnehmen.
Genau. So weißt du. Genau. Und dann, aber da wirst du bei Ryanair, musst du dann wieder teuer Geld bezahlen, um drauf zu fangen. Ja.
Dafür darf man auch nicht drinnen mitfliegen, da.
Ja, nee, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, lass uns das doch mal probieren. Wie wäre es denn jetzt aufgrund dessen, dass halt Israel auch da auch noch ein bisschen in Kinderschuhen, da gibt es Tätowierer, die auch schon über 20 Jahre tätowieren.
Habe ich letztens im Podcast erzählt, ich glaube sogar, es ist das eins der ältesten Tattoo-Studios der Welt, ist in Jerusalem, glaube ich, und zwar ein koptisches.
Genau. Da war ich auch schon. Das ist halt so, das klingt jetzt so magisch, aber so magisch war es auch gar nicht. Es war so ein bisschen auch so mit Stempeln.
Touri-Ding wahrscheinlich.
Ja, so ein bisschen Touri-Ding. Also ich glaube, es hat mich jetzt nichts fasziniert da, weißt du, da bin ich durch andere Studios in Tel Aviv gelaufen und da ging auf jeden Fall mehr die Post ab, sag ich mal. Genau, und weil das ist halt für mich da und auch für Europa, glaube ich, auch noch ein bisschen was Neueres war, weil die Convention, wo ich da war, war die zweite, glaube ich, die da stattgefunden hat. Der Shai hat da echt viel für die Szene da gemacht. Und ich dachte mir so, ey, wenn ich da jetzt hinziehe und da anfange zu tätowieren und das vielleicht irgendwas Großes wird, ist man so Teil davon, dass diese Tattoo-Szene da so wächst, weißt du? Dann bist du so jemand, der da hingekommen ist.
Gold Rush, aber also nicht monetär gesehen, sondern du bist dabei, wie halt irgendwo was entsteht und du weißt es aber.
Genau, das meine ich halt.
Wie wenn du im Woodstock 69 dabei warst.
Genau, wenn du da irgendwie die Toiletten sauber gemacht hast im Woodstock.
Und du scheißegal, du warst dabei.
Genau.
Besser als Woodstock 99.
Ja.
Werbung. Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen, und zwar ist das Coal Black Supply. Und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supplies Shop, das ist coalblack.supply, mit dem Code TFTN10 10% auf alle Produkte aus der Coal Black Supply Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist im Prinzip sowas wie wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo-Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen, die einen feiern es, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach Mandel, verwischt meinen Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf Glide habe ich keinen Bock, habe ich schon, oder was Besseres, oder ich nehme gar nichts, oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung, ne? Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Coal Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht. Es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals oder Squeeze Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es doch nicht, drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Das gibt's auch vorgefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten, sagt man, glaube ich, mit Schaum. Das ist der Coal Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch, während des Tätowierens Konzentrat, danach den Foam. Dankt mir später, sage ich euch. Auf der Seite von Coal Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal Black hat auch super Absorber, das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.coalblack.supply und gebt dann den Code TFTN10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Coal Black Supply Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht's euch rein, TFTN10, coalblack.supply, 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende.
Bist du so ein Festivaltyp?
Magst du? Nee, hasse ich. Ich liebe Zelten, Alter. Ich liebe es irgendwo mit einem Schlafsack und einer Isomatte irgendwo am Zelt unterm Dings, also am See zu pennen unterm freien Himmel. Sowas kann ich super, weißt du, das ist für mich gar kein Problem, da bin ich voll die Kellerasse. Aber so auf dem Festival, wenn dann irgendwelche Typen dann abends noch rumbrüllen oder du guckst in die Sicht der Leute und siehst bloß die andere Seite vom Feld, weißt du, so das Ding, also, ja, ist geil. So, aber dann hast du es halt 3-4 Tage hintereinander und irgendwann kommt bei mir dann so das Ding, wo ich denke so, ja gut, ich habe jetzt mir um 15 Bands reingekachelt, meine Aufnahmefähigkeit ist null, ich habe nur Müll gegessen, hat keinen Sport, nichts gemacht, aber nichts irgendwie als Ausgleich, ist halt ständig nur Terror und also my part mit harter Trinkerei, brauchen am Festival auch immer ein bisschen Ruhe und ja, ich glaube, es ist okay, es hat alles immer so seine Zeit im Leben, aber...
Aber wie passt das zusammen, dass jemand, der eigentlich schon gerne so die Einsamkeit genießt und schon gerne für sich ist, was jetzt, also Ja, nee, du bist schon in deinem Kreis unterwegs, ne, so in deinem Zirkel, so hast mit deine Freunde, aber
mit deine Freunde.
Mit deine Freunde am Sein tun. Ja. Nee, aber ich find's halt krass, wie passt das dann zusammen, dass du ja dann auch auf Social Media relativ viel aktiv bist. Also du bist ja nicht, man kann ja jetzt nicht sagen, du filmst ja jetzt nicht alles, was du machst, aber du hast ja auch schon einen sehr beachtlichen Followerstamm. Und irgendwie habe ich aber nie den Eindruck gehabt, dass du da irgendwie, ich würde das, was du da machst, nicht als Arbeit definieren. So.
Nee, da
aber
packst du auf jeden Fall sehr viel mehr Arbeit rein.
Ja, aber weißt du, bei dir funktioniert es ja besser als bei mir.
Vielleicht brauchst du ein Gesichtstattoo.
Meinst du?
Nein, ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das Mindeste, was man so machen muss, kann, soll. Weißt du, ich mache halt mal, ich sehe das als eine Art offenes Portfolio. Ich schreibe halt da auch gerne mit Leuten und mit Freunden, die ich halt, wie gesagt, auch lange nicht sehe, die halt sehr weit weg wohnen. Hier und da wird auch mal ein Termin darüber gemacht. Aber ich fütter das jetzt irgendwie nicht mehr so, wie ich es vielleicht vor 2 Jahren gemacht habe, weil aus den ganz normalen Gründen, die wir halt irgendwie alle sagen, dass man irgendwie zu viel vom Handy hängt. Ja, und ich gucke mir halt früh, ich bin aufgewacht und gucke mir Bilder an, wie irgendwelche Typen in Kalifornien Motorräder fahren, weißt du, und schreibe mit denen, wie man da aus einer Kette eine Sissy-Bar schweißt. Oder gucke mir irgendwelche super coolen, oder was meine Kumpels in Vietnam da gerade auf einer Convention gerissen haben, anstatt ich einfach aufstehe und das selber mache, weißt du.
Ja, schon.
Das ist halt das Ding und da ich dachte, okay, das muss halt sich irgendwie ein bisschen ändern. Ich muss mein Instagram von meinem privaten Handy runterholen, bis jetzt auf mein Arbeitshandy und so. Und das ist immer so leicht gesagt, Instagram irgendwie zu verfluchen für das, was es ist. Es fängt ja immer bei einem selber an. Ne? Ich bin halt auch ein Fan von Instagram, muss man sagen. Das hat uns allen sehr, sehr, sehr viel Werbung gebracht, eine sehr große Reichweite gebracht, dass Leute halt überall auf der Welt deine Arbeiten sehen und kennen und einsehen können. Man muss immer noch bedenken, ist umsonst. Ne? Also gratis. Aber
hast du da Arbeit vorher reingesteckt, dass du auf diese Followerzahl, weil wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass dir das was bedeutet.
Nee.
Aber es schafft ja auch nun mal nicht jeder. Und also es ist ja schon, die Frage ist halt, ist es einfach so passiert oder hast du darauf hingearbeitet, dass es passiert? Unabhängig jetzt davon, wie du es bewertest.
Ich glaube tatsächlich, dass es dadurch kommt, dass wir so ein bisschen am Anfang dabei waren. Was ich meine? Ich glaube, das lag daran. Es lag um diese ganze Grimm-Zeit auch, dass wir uns halt irgendwie alle gegenseitig sehr gepusht haben, was das angeht. Und ich glaube, dann kam eins zum anderen und dann hat man sich irgendwie dann angefangen, gegenseitig zu folgen, zu supporten, zu pushen. Dann dieses Rumi-Fahrer hat sein Übriges getan, auf Conventions arbeiten hat sein Übriges getan.
Ihr wart ja auch immer überall präsent, ne? Also das war ja immer die Party-Truppe, wo du halt ganz genau wusstest, so, da ist auf jeden Fall immer Action am Start.
Genau, diese Jahre, da waren halt auch dann immer viel Rumfilmen machen und tun und so. Und ich glaube, das war dadurch auch ganz gut, ist ganz gut geworden, oder? Also ganz, ganz groß geworden. Jetzt so, ja. Ich glaube, das war das halt, dass es halt relativ früh so aus dem Boden geschossen ist und dann irgendwann, bei mir stagniert das ja auch, weißt du? Aber im Gegensatz zu vielen anderen stört mich das jetzt nicht so, weißt du? Ich weiß halt, wenn die Leute, die das cool finden, das sehen und meine Kunden halt ihre Tätowierung online sehen, weißt du? Also alle, die ihre Tattoos nicht online sehen, davon habe ich einfach scheiß Bilder gemacht, weil ich da richtig kacke drin bin, wie man im Instagram sieht. Das ist echt nicht mein Ding. Aber ich werde besser, ich bemühe mich. Versuche jedes Mal irgendwie ein bisschen besser zu werden und ich langsam wird's.
Du bist ja auch super viel wirklich rumgereist überall und du warst ja echt schon, muss man sagen, okay, alle Kontinente hast du, glaube ich, noch nicht.
Afrika war ich halt. Afrika war ich noch nicht zum Beispiel. Und ich war auf jeden Fall in vielen Ländern.
Wo hat es dir am besten gefallen?
Das ist aus dem Stegreif, würde ich sagen, Vietnam.
Hätte ich jetzt auch getippt, aber ich weiß nicht warum.
Doch, ich weiß ganz genau warum. Ich habe halt auch so einen Rundtrip gemacht. Ich war einen Monat in Vietnam und einen Monat in Thailand. Thailand fand ich nicht so geil. Aber Vietnam war auf jeden Fall großartig. Ich mochte das immer, dass da halt irgendwie, es waren richtig hart arbeitende Leute. Mhm. Das war halt immer irgendwie, im Geschäft hat irgendwie hinten eine dicke Mutti gesessen und das Geld gezählt und wurde halt immer sehr fleißig. Ne? Alles sehr ehrlich, alles sehr fleißig, wurde sehr herzlich aufgenommen. Ne? Ich kann wirklich an Vietnam, das war eine gute Zeit.
Ja. Und dann kommst du nach Deutschland und denkst dir einfach nur,
ja, ich war auch zum Beispiel noch nie in den Staaten oder in Kanada, deswegen kann ich darüber jetzt nichts sagen. Aber gucken wir mal, dieses Jahr ist ja die Zeit, wo ich da mal rüber wesle.
Bist du, was ich aber witzig finde, wir haben ja nun mal auch ein paar Sachen oder ein paar Trips schon zusammen gemacht.
Ja.
Wo ich sagen muss, das hätte ich nicht gedacht, dass du nicht gerne fliegst. Weil so viel wie du schon geflogen bist, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, der Boy ist hart wie Stahl, was das angeht.
Ich weiß nicht, ich glaube, mein erster Flug war, okay, da bin ich nach London geflogen zur Convention, mein allererster, glaube ich. Das ging und ab da ging es rapide bergab. Ich habe so eine Angst vom Fliegen. Also wirklich, es steigt einfach ein. Und das ist so, ein Freund aus Israel hat mir das erzählt, wenn die mit den Soldaten damals in das Gefecht gefahren sind, dann sind die reihenweise im Panzer oder in diesen gepanzerten Fahrzeugen, was weiß ich, eingeschlafen, weil das halt so eine Stresssituation ist. Und das sage ich halt beim Fliegen. Ich setze mich da rein und bevor es halt losgeht, bevor die rausfahren, schlafe ich ein. Pünktlich, wenn es auf die Fahrbahn dann rauf geht zum Rollen, werde ich wach. Dann schwitzen meine Hände. Das ist so, dann kippelt es ja immer so ein bisschen von links nach rechts, dann kommt der Griff schon vorne an den Stuhl von dem Vordermann und dann hoffe ich einfach, dass es ein ruhiger Flug wird. So,
hast du denn schon hast du mal eine Situation gehabt, wo es Grund zur Besorgnis gab?
Dass ja, das auf jeden Fall. Ich klinge mich ja auch auf so Langstreckenflügen immer regelmäßig mit Diazepam weg. Ich hatte das einmal gemacht, da bin ich, glaube ich, nach Asien geflogen und habe dann gedacht, ey, ich esse jetzt was, nehme eine Tablette und dann geht's ab ins Schlummerland und dann bin ich wieder wach, wenn ich da bin. Doof war nur, dass ich mir gesagt habe, ich gucke zum Einschlafen einen Film. Und ich dachte, ich gucke irgendwas, was ich schon kenne, damit ich nicht so gehuckt zu der Story quasi. Und ich habe mir einfach Mad Max Fury Road angeguckt dazu und der hat mich natürlich ultra vom Schlafen abgehalten, weil das halt nur Terror ist, dieser ganze Film lang. Und dann war ich halt in so einem Wach, halb Schlaf sein.
Schlafparalyse.
Es war so übel, ne? Dann gab es halt Turbulenzen und der Pilot hat halt durchs Mikrofon halt reingebrüllt, Doors. Und dann ist halt so eine Stewardess auf mich zugerannt, die kommt und hat links von mir den Hebel von dieser Tür halt richtig runtergedrückt. Das war so übel. Ehrlich, dachte so, Alter, was mache ich denn hier? Das ist so bescheuert. Und das alles auf diesem Film von diesem. Das war so übel. Ja, das war meine Story. Jetzt sehe ich sehr gerne dieses, das war total toll. Aber ja, ich fliege wirklich nicht sehr gerne. Und das ist aber halt so, wenn man das möchte. Das eine möchte.
Ist so, ne?
Das andere.
Bei mir ist das immer so, ich ergebe mich dann meinem Schicksal. Also ich hab vorher richtig gar keinen Bock. Wir fliegen nächste Woche in Urlaub. Ich habe jetzt auch schon wieder. Es ist aber bei mir ist das, wenn ich viel fliege, jetzt als wir letztes Jahr im Sommer, im September zum Beispiel so viel unterwegs waren, da waren wir ja auch in Rom, da ist mir das dann eher egal. So, weil dann bin ich, wenn ich Routine drin habe, dann steige ich ins Flugzeug, dann habe ich da keine Bedenken. Wenn ich aber so viel Nachdenkzeit habe bis zum nächsten Flug, weißt du, dann kommt das hoch. Wenn ich drin sitze, ergebe ich mich.
Wenn ich auch so nach Köln oder sowas geflogen bin und so und dann hat's da so ultra angefangen zu schiffen und ich dachte mir so, oh nee, ich habe gar keinen Bock jetzt in diesem Flieger. Dann hat der Pilot meinte am Gate so, ja, wir haben gerade so eine Lücke entdeckt, da können wir durchfliegen. Und ich so, was habt ihr? So eine Marke, ich will nicht in irgendwelche Lücken fliegen. Was ist denn mit dir?
War auch eine geile Story, als ich mit Marci letztes Jahr im September halt in Berlin am Flughafen im Terminal 2 gesessen habe. Und ihm gesagt hat, weißt du, woran man merkt, dass man bei Ryanair, wenn man damit fliegt, Mensch zweiter Klasse ist. Und er so, nee, warum? Und dann habe ich so bedeutungsschwanger aufs Rollfeld rausgedeutet, wo gerade so ein richtiger Regenschauer war und die Leute so rausgetrieben haben. Du kriegst ja dann nicht diesen Rüssel da ans Flugzeug, sondern du musst halt, im Bestfall wirst du mit dem Bus gefahren, da musst du aber wahrscheinlich noch ein Ticket lösen in den meisten Fällen, so bevor die das machen. Und sonst machen die einfach die Tür auf und scheuchen dich raus, wo du dann auf irgendwelchen halb verrosteten Treppen dann in dieses wackelige Ding da einsteigen.
Guck mal, es regnet Blut, raus mit dir, wir müssen einchecken.
So. Und dann guckst du dir von oben das Spektakel an und denkst dir, fuck, Alter, wir sind auch gleich in einer Stunde, sind wir das, die da rausgescheucht werden.
Das ist wirklich so.
Und bei der Landung, man muss auch sagen, ich habe gehört, eine harte Landung ist für die Sicherheit viel, viel besser. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gefilmt bei der einen Landung, wo wir sind zweimal, also nach Rom hin und wieder zurückgeflogen.
Ey, das war so übel, ey.
Und das Video zeige ich heute noch gerne, weil da wirklich tatsächlich, wie du auf dem Boden aufkommst, das hat so krank gescheppert und das kriegt man sogar auf dem Video noch mit.
Ich weiß, das konnte ich leider nicht hören durch mein Wimmern und das Tränen wegwischen. Das konnte ich da leider nicht.
Nee, du warst so ein bisschen apathisch, muss ich sagen. Das kann ich, also jetzt weiß ich, ich war eigentlich ganz okay gelaunt, also auf dem Hinflug, auf dem Rückflug dann nicht mehr, weil die Convention nicht so cool war. Da war ich ziemlich geladen.
Ja.
Okay, in Asien, krass. Aber könntest du dir vorstellen, da zum Beispiel zu leben oder würdest du jetzt sagen, nee, du bist in Berlin angekommen?
Berlin angekommen ist auch mal, Berlin ist ja meine, das sage ich immer so, Berlin und Brandenburg sind mein, das ist meine Heimat, so, das ist da, wo ich herkomme. Und natürlich könnte ich mir immer vorstellen, woanders zu leben. Das ist jetzt natürlich auch mit Vietnam noch mit einer Sprachbarriere quasi gekoppelt. Und dass ich da natürlich echt wenig, soll ich sagen, Range habe, also echt wenig Leute habe, die ich kenne, sag ich mal. Weißt du, das wäre halt richtig Abenteuer. Ne? Dann irgendwie so Bürokratie, das fängt ja bei Bürokratie an und hört dann mit dem Visum auf. So. Weißt du, also das ist natürlich, ich weiß nicht, so sehr hat es mich nie gekickt, muss ich sagen, dass ich sage, ich will da hinziehen, aber wenn du mich jetzt aus dem Stegreif fragen willst, würde ich sagen, das war eine gute Zeit.
Könntest du dir vorstellen, nochmal irgendwo anders zu wohnen, außer in einer riesengroßen Stadt?
Ja, das ist tatsächlich sehr lustig. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, nach Berlin kommt für mich dann eigentlich bloß, ja, wie gesagt, entweder eine Riesenstadt wie New York oder sonst irgendwas, weil das ist mir Berlin schon manchmal zu familiär, so wenn ich Leute sehe, die ich kenne. Na? Also entweder dann wirklich ganz Dorf und dann wirklich ganz raus und du kennst keine, musst erstmal, weiß nicht, 20 Minuten zum Einkaufen fahren und hast dann da dein Holzhaus oder halt dann wirklich komplett Großstadt und anonym. Also, du bist ja hier der Lokal-Matador hier, der Sheriff, du grüßt ja hier alle beim Rausgehen, du bist ja hier wie die Queen am Rumgrüßen den ganzen Platz.
Ach so, ich jetzt?
Ja, natürlich du. Natürlich du. Nee, weißt du, ich meine, das finde ich auch sehr cool, wenn man sich quasi hier was aufgebaut hat. Das ist ja bei uns auch so in der Straße.
Das ergibt sich aber einfach. Das mache ich nicht, weil ich darauf keule, dass die Leute mich grüßen oder mich kennen, so, sondern das ist einfach, das ergibt sich. Und was ich halt cool finde, ist zum Beispiel, dass einfach die Möglichkeiten, die du davon hast, ne? Ja. Also einfach, dass ich jetzt weiß, wenn wir jetzt essen gehen wollen mit fünf Leuten.
Die spucken dir nicht ins Essen.
Erstmal spucken die mir nicht ins Essen oder erst recht. Eins von beiden. Aber ich lauf dann los und ich weiß, ich muss keinen Tisch reservieren. So, weißt du, weil ich kriege immer einen Platz. Wir gehen hier ins Fitnessstudio zu Stefan, ins Mammut free.
Stimmt, das ist immer sehr nett.
Ne? Und das ist wirklich, das ist halt so eine Geschichte, das mag ich. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, auch in der Großstadt hast du ja, auch wenn es New York, Los Angeles, was auch immer ist, oder Bangladesch, du hast da ja trotzdem deinen Mikrokosmos.
Das stimmt tatsächlich. Und inwiefern man den dann ganz ausnutzt, ne, ist dahingestellt. Das stimmt.
Du könntest natürlich, du hast natürlich viel größer die Möglichkeit, diese Stadt durchzuspielen. Ne? Weil Berlin hat man irgendwann durchgespielt, jetzt nach ein paar 30 Jahren.
Interessenverlagerung.
Genau, dann hat man es wahrscheinlich auch schon eher mal durchgespielt. So groß ist die Stadt dann wahrscheinlich auch nicht so. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, nach New York ziehen würdest und dir jetzt einfach vornimmst, jede Woche machst du irgendwas anderes und guckst dir einen anderen Club an, gehst in ein anderes Restaurant, dann würdest du trotzdem sehr lange brauchen, bis du da komplett durch wärst.
Das kann schon gut sein, ja.
Ja, so schätze ich das ein auf jeden Fall.
Nee, das sehe ich sehr ähnlich, ne? Und das ist auch immer ein bisschen das, was man sucht, ne? Ob man jetzt sucht, will ich jetzt hier irgendwo hinkommen, um jetzt hier, der Star in was auch immer zu werden oder möchte ich einfach nur meine Ruhe? Weißt du, das, ja.
Wie sähe dein perfektes Leben aus?
Ey, ich habe mehrere Versionen davon, ne? Ich habe mehrere Versionen und ich hätte halt auf der einen Seite hätte ich, wie alle wahrscheinlich gerne, ein richtig schönes Haus am See mit 20 Kilometern im Umkreis niemanden, außer all meinen Freunden. Weißt du, ich meine? Auf der anderen Seite könnte ich mir auch ultra geil vorstellen, in einem in einer geilen Fabrikwohnung irgendwo in New York zu leben, mit einem Lastenfahrstuhl, wo ich im coolsten Fall irgendwo noch drin tätowiere.
Das hast du nicht aber gerettet, jetzt habe ich gerade gedacht, du sagst Lastenfahrrad. Dann hätte ich den Podcast beenden müssen, leider.
Nee.
Gibt es auch Regeln, wenn auch wenige. Nicht zusammen, Mensch.
Danke, es fällt mir sowieso schwer, hier abends um 23 Uhr nach dem Tag Arbeit und Essen gehen, noch den Faden zu behalten.
Ja, wir haben 23.22 Uhr sogar.
Ja, siehst du. Jetzt bin ich schon wieder raus. Auf jeden Fall, so eine Fabrikwohnung. Das hat einen Namen, ich komme einfach nicht drauf.
Loft.
Ja, Loft klingt auch immer so, was für neue reichen Wichser.
Das haben auch nur reiche Wichser, Loft. Und das, was du meinst, ist, was für reiche Wichser.
Okay, dann, ja, wahrscheinlich. Deswegen meine Vision von dem, was ich irgendwie cool finde und so, das driftet auseinander, sag ich mal, die beiden Welten.
Die Punker-Version davon ist ein Lost Place.
Ein Lost Place, stimmt. Dann irgendwo mit irgendwelchen, ja,
das ist so Berlin, wenn man in seinem eigenen Haus zelten muss, weil man es nur besetzt hat und weil auch nicht direkt jetzt noch alle Fenster drin sind.
Ey, ich glaube nicht, dass es in Berlin noch so viele besetzte Häuser gibt. Es gibt ein paar auf jeden Fall.
Das glaube ich auch nicht.
Aber ich glaube nicht, dass
es so tun viel. Alle nur so, ist hier in Jena dasselbe. Man redet hier auch von besetzten Häusern, die sind gar nicht mehr besetzt, schon ewig nicht mehr. Mhm. Ja, aber egal. Aber wie, ja okay, das ist die Wohnsituation von deinem perfekten Leben, ne? Mhm. Aber wie sieht's arbeitstechnisch aus, womit würdest du deine Zeit totschlagen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich als Privatier zurücklehnen könntest.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wir hatten das Thema erst. Also ich würde auf jeden Fall zelebrieren, bis mir die Maschine aus der Hand fällt. Und selbst dann würde ich es noch vielleicht ein, zwei Mal probieren. Und ja, also ich wüsste nicht, wer, also wir sind da glaube ich sehr ähnlich, dass wir gerne viel arbeiten und viel machen. Du hast es auf jeden Fall schön zusammengefasst. Wir haben jetzt nur nicht die Zeit, die wir gerne haben würden, um uns in irgendwelche Scheißereien zu steigern, weißt du? Und das ist halt das Ding. Ich glaube, es gibt immer was zu tun. Also ich habe seit Jahren, verspüre ich keine Langeweile und das geht den Leuten um mich herum genauso, weißt du? Und das ist irgendwie, das ist immer richtig geil. Das macht mich auch richtig stolz, dass alle mit ihren Businesses so erfolgreich sind. Leuten, denen man das halt auch nicht zugetraut hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir hat man halt irgendwie auch nie so richtig Erfolg zugetraut, glaube ich. Und dann war es bei mir so, okay.
Also jetzt erst recht. Als ich angefangen habe damit, ich wurde ausgelacht und wurde wüst beschimpft, so ich soll die Scheiße lassen und so. Und ich dachte mir, ja, das werde ich
dir. Jetzt sitze ich hier bei dir im Podcast.
Wichst du, hast mir gedacht.
Ja, ey, deswegen und ja, ich weiß, was ich auch denke. Ich sage die ganze Zeit, also ich bin so zum Beispiel, ich sage ja auch super oft so, das ist mein Lieblingswort. Einfach, ich laufe durch den Raum und so, um mich selbst erstmal wieder zu erden und zu sagen, so jetzt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in unserem Palaver hier, ich irgendwas die ganze Zeit wiederhole, die Leute sagen so, was ist denn mit ihm?
Nee.
Irgendwie rumschmatzt.
Nee.
Das sagst du jetzt so, aber wir sind ja auf dem Bann, du bist ein Bann meiner Augen.
Da sagt er, ich hätte abgeschmatzt. Dann habe ich den voll aus dem Bild geschrieben.
Und doch, genau, also irgendwas, ich glaube, ich bin jetzt nicht so viel vom Rest von meinem Leben entfernt, weißt du, es gibt jetzt nicht irgendwas, was ich nicht gemacht habe, wo ich sage, okay, das steht jetzt noch unbedingt auf meiner Liste, weißt du, es gibt vielleicht noch ein paar Sachen, die würden mich interessieren, ne, aber wie gesagt, sind uns da sehr ähnlich und steigern uns in Sachen rein, ne? Ich würde zum Beispiel, was mich zum Beispiel interessieren würde, ist, mal sowas wie so ein Restaurant zu haben, weißt du, so wenn dann halt irgendwie für Leute,
das könnte ich mir auch gut vorstellen,
genau, wenn man für Leute irgendwie so Gerichte zusammenstellt, so eine wöchentliche Karte, so eine Sachen, weißt du, so, das stelle ich mir interessant vor, so ein Job. Ja, keine Ahnung. So
ist denn Plan B, wenn du nicht tätowieren könntest?
Ich könnte an meinen Liegestützen arbeiten, mal gucken, aber da gibt es wahrscheinlich auch andere, die besser sind. Ja, klar, also wie gesagt, irgendwie ein Restaurant oder sowas, finde ich auch halt immer sehr gut, ich würde aber wahrscheinlich, weil ich alle immer einlade und alle meine Freunde umsonst essen, dann wahrscheinlich immer pleite.
Scheiß Geschäftsmann, ne? Das ist immer so, nee, ich will kein Geld, hau ab. Ja. Bei uns, das kommt immer zu sehr bizarren Situationen, wenn wir zum Beispiel essen gehen. Und es ist eigentlich selten so, dass jeder seinen eigenen Scheiß bezahlt. Entweder zahlt der eine oder der andere. Und dann ist es immer so dieses, aber gar nicht so dieses, ja, eigentlich weiß ich, dass du bezahlst, aber ich probiere das hier ein bisschen noch aufrecht zu erhalten, sonst ist immer ernsthaft so
bedroht. Am Schwitzkasten gehen, seit ich dann so, ich bezahle. Ja, aber das ist halt auch dieses Ding, man sieht sich halt so selten, weißt du, und das ist halt so, dann lädt man halt hier nur seine Freunde zum Essen ein, weißt du, wenn man schon nicht zu Hause sitzt und selber kochen kann, dann, ey, also ihr kocht ja auch super oft für mich, weißt du, so, und das ist auch so, das ist ja auch das Mindeste, was man dann machen kann, weißt
du. Wobei man sagen muss, dass du ein absolut, das wollte ich vorhin am Anfang noch sagen, wo es darum ging.
Ein absolut hässlicher Freak, das, wenn man dich mal in Real Life sieht.
Ja, das ist ja klar. Das ist allen Beteiligten ja klar, aber nee. Aber dass du ein absolut hervorragender Gastgeber bist. Also wirklich, wir waren vor zwei Jahren zum Factory Day von Cheyenne, sind wir unterwegs gewesen und da hast du uns so ein bisschen rumgeführt. Da waren wir dann bei Happa Happa hieß es, glaube ich, ne?
Lieblingsladen. Ich war da so oft, ich habe den einen tätowiert.
Du bist verantwortlich dafür, dass ich meine Lieblingsläden in Berlin tatsächlich gefunden habe. Happa Happa ist einer von den beiden und W. der Imbiss, Alter.
Ja,
das ist
geil.
Das ist richtig geil. Da sind wir noch hingefahren am nächsten Tag, so, ne?
Ja, das ist echt gutes Essen. Das kann man auch nicht anders. Die Jungs geben sich auch sehr, sehr Mühe. Jungs und Mädels da.
Ja, aber nur vegetarisch für dich, ne?
Nur vegetarisch, genau.
Warum nicht vegan? Von denen. Warum bist du so weich?
Ja, das Freunde ziehen mich damit auch immer auf. Ja, keine Ahnung. Das ist diese elende Essensdiskussion. Ich verstehe auch immer nicht, wenn man sich da irgendwie so ein Bild draus machen muss, wer es ist oder wer es nicht.
Nein, aber machst du es aus Überzeugung? Also bist du, hat es eine Überzeugung oder ist es einfach so? Ich meine,
weißt du, wir haben 2023, ne? Ich bin jetzt 12 Jahre Vegetarier. Und auch nicht so, ey, ich esse mal heimlich einen Cheeseburger oder so, sondern einfach, ich fand das, ich komme halt auch aus einer Familie vom Dorf, wo halt immer Fleisch gegessen wurde und so. Das war halt immer irgendwie präsentabel, das hat man gar nicht hinterfragt.
Ja.
Ne? Also so ging es mir halt. Und dann habe ich mein Zivi in einem Kinderladen gemacht und habe dann im vegetarischen Kinderladen gekocht, weil wir halt so viele Nationen hatten und so viele türkische Kids auch und so, dann ist kein Fleisch, dann können die einen das nicht essen, die einen das nicht und so. Und dann hat man sich einfach darauf geeinigt und gesagt, ja, dann machen wir einfach vegetarisch. Ne? Und da, das war wie gesagt vor 12 Jahren, da gab es noch nicht irgendwelche geilen Like-Meat-Sachen und da hast du nicht an jeder Ecke irgendwie einen Seitan-Döner oder sowas gekriegt. Das war halt alles immer nur Rotze, was du gekriegt hast, was unterwegs war. Ja, ich hieß halt auch viel selber kochen und dann habe ich das erste Mal so ein, ich glaube, das war so ein Mais-Schnitzel gegessen und dachte mir so, Alter, was ist das denn? Das ist ja ultra geil. Und dann war es so, okay, dann war ich hooked, dann war ich so, okay, dann muss ich auch kein Fleisch mehr essen. Meine Mutter hat erzählt, als Kind habe ich das schon nicht gerne gemacht. Keine Ahnung. Aber das war dann irgendwie so, dass ich mir dachte, dass das richtig für mich so geklickt hat. Dann dachte ich mir so, ey, ich will mir einfach nichts Totes in den Mund schieben, weißt du? Und deswegen esse ich auch, ja, natürlich spalten sich jetzt natürlich auch wieder so, ja, aber wie kannst du das nicht oder das? Und der eine ist mehr Vegetarier als der andere ist mehr Veganer als Vegetarier.
Ja, aber das machen die ja
genau. Sollen's Maul halten, alle.
Ja, genau. Sollen alle ihr Maul halten. Das ist, wie bei Erik zum Beispiel auch so, ne? Der, so, das ist ja in Ordnung, wenn man auch seine Sachen macht, so, nur wenn Leute dann da schon so eine Meinung sich drüber gebildet haben, dann weiß ich schon, dass...
Das halt auf allen Seiten, ob es jetzt nur Fleisch essen ist oder Vegetarier oder Veganer sein oder so. Also man geht euch doch nicht allen gegenseitig auf den Sack.
Also das ist doch, fress doch, was ihr wollt.
Das ist wirklich so Blätter oder...
Blätter oder Stempel.
Ja, wenn die Leute das können, wenn die Leute das, was sie da im Supermarkt sehen, nicht nur als irgendwelches totes lila Lumpe sehen, was sie sich auf die Stulle packen, sondern wissen, dass das mal irgendwie eine Sicht hatte und dass irgendjemand mit einem Bolzenschuss gerät, weiß nicht, umbringen musst und so. Wenn du denkst, du kannst das auch, dann ist doch gerne weiter Fleisch. Und wenn nicht, dann überleg dir mal, warum du das machst. Und der Rest, scheißegal. Ist wirklich egal. Ich glaube, wir haben echt andere Probleme.
Ja, stimmt.
So, nachdem wir jetzt überhaupt gar keine Zuhörer mehr haben und das nur für die anderen, für die letzten drei Typen, die hier irgendwie, weiß nicht, nachts zum Einschlafen.
Du willst wohl hier aus dem Podcast hören oder was, ne? Nur du hast die Rechnung ohne mich gemacht, weil ich bestimme hier. Ich bestimme, wie lange wir jetzt
hier sind. Du bestimmst das Level der Gewalt.
Ich bestimme, wann hier auf den Record-Knopf gedrückt wird. Nee, aber ich meine, am Ende ist es ja so, das war jetzt, mir war ja von Anfang an klar, dass wir, dass das jetzt ein Rundumschlag wird und dass du ein sehr bewegter Mann mit einer sehr auch bewegten Vergangenheit bist. Und wir da ganz viele Anhaltspunkte hätten. Wir haben jetzt sozusagen die Schublade, den Aktenschrank Marcel Birkenhauer mal kurz aufgemacht.
Mal kurz angelupft und den Geist der vergangenen Weihnacht draußen lassen.
Haben wir so, sind mal so durch diese einzelnen, durch die einzelnen Jahre so durchgeflippt, ne? Und ich bin mir so, also relativ sicher, sogar sehr, sehr sicher, weil, ja, ganz ehrlich, so viele Freunde habe ich nicht. Also.
Ja, wir haben auch eine Gruppe zusammen, die wir sagen so, ey. Hört auf, den sein Freund zu sein und da laden wir auch immer alle ein, die nach Jena ziehen.
Ja.
Das ist wie wenn Leute so ein GZ schreiben, weißt du, wenn ich irgendwo meldest, kriegst du ein GZ schreiben und so, wir kriegen gleich Nachrichten, die wollen gleich Kohle von dir. Genauso haben wir das in Jena, wenn irgendjemand dazu zieht, ey, der Sepp, I don't like. Nee. Das will ich nicht machen.
Direkt wegschicken. Den Typen. Der riecht auch ein bisschen.
Ja, weil er seinen Türschlitz immer zweimal anhat.
Ja, zwei Tage hintereinander. Aber Michi sagt, ich habe keinen Stinkgehen. Aber das würde jetzt hier zu weit, das würde jetzt hier zu weit führen, euch hier in meine privaten, das würde euch wohl so gefallen, was? Nee. Ja, dann würde ich sagen, behalten wir es doch bei unserer guten alten Tradition und sagen, der Gast hat das letzte Wort. Du darfst gerne nochmal auf deine zahlreichen Projekte beziehungsweise auf deinen Instagram hinweisen. Vielleicht gibt es ja auch noch Freunde, die du grüßen willst, unbedingt.
Ey, das ist auch immer das Ding, ne? Das ist immer, wenn ich so im Podcast bin, ich mag es ja auch immer sehr gerne, gegrüßt zu werden von Leuten. Vor allem, wenn die auch sich Zeit nehmen, sich also über mich lustig zu machen. Das finde ich auch sehr lustig immer, weil das ist immer sehr kreativ. Und dann weißt du, was die Arschlöcher wirklich über dich denken.
Ihr werdet nicht schlecht über Marcel Birkenhauer gesprochen, sonst
wäre ich wütend. Ihr dürft es. Ihr wisst, ab 23 Uhr ist mit Seppi nicht mehr viel anzufangen. Deswegen ist, ob er wütend wird oder nicht, dann sitzt er da mit roten Klüsen, sitzt er auf seinem Schreibtischstuhl und kichert. Du bist es ganz genau. Da ist nicht mehr viel zu holen, deswegen macht es ruhig. Ja, natürlich möchte ich bei allen, möchte natürlich meine liebe Familie grüßen, die das wahrscheinlich sowieso nicht anhört. Aber ja, meine ganzen Tattoo-Jungs und Mädels, ne? Immer alle, wo ich regelmäßig Gast-Tätowieren bin, möchte ich ganz lieb grüßen. Alle, die sich die Zeit genommen haben und das hier für wichtig erachtet haben, sich dieses Palaver hier reinzuziehen, weil die meisten kennen mich dann wahrscheinlich sowieso schon. Hey, ihr seid toll. Ihr seid tolle Menschen. Und genau so, wie ihr seid, möchte ich euch haben. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich mit verabschieden und wünsche allen einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Fühlt euch geküsst und lasst Sonne in euer Herz. Euer Marcel.
Ja, so könnte ein Ende zum Beispiel aussehen.
Das haben wir jetzt nicht reingeschnitten.
Tales from the Needle, das haben wir jetzt leider.
Das werden wir vielleicht rausschneiden.
Nein, das ist so. Also der Podcast ist dann jetzt tatsächlich zu Ende. Digga, dankeschön, dass du da warst. Komm, da gibt's nochmal ein kleines Ghetto-Fäustchen auf jeden Fall dafür. Wir werden uns definitiv nochmal wiederhören. Vielleicht schaffen wir ja einen stabilen 3-Monats-Rhythmus.
ja, wenn's da so viel zu erzählen gibt, wenn Leute dann nicht hier runterschreiben, was war das denn für eine sinnlose Datenverschwendung?
Findet man nicht bei Instagram?
Mein Arbeitsprofil, Marcel Birkenhauer. Marcel-Birkenhauer. Genau, ganz easy. Ganz wilder Name. Geht rein. Wollte gerade was anderes noch sagen, bleibt im Kopf. Aber das wäre eine Radio sein.
Come
in and find out. Ja, keine Ahnung, guckt euch an, wenn ihr es mögt. Dann folgt er mir. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, so würde ich das auch sagen. In Kürze dann mehr von uns. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Tales from the Needle.
Dankeschön.
Bis dahin. Tschüssi.
Danke für eure Zeit. Danke, Sepp. Ich hab euch alle lieb.
Du sollst jetzt deinen Schnauze haben.
Ich will aber nicht. Ich will jetzt hier noch weiterreden. Ich bin gerade warm geworden. Ich mache jetzt ein bisschen Cola auf und dann geht's hier richtig los. Dann fange ich richtig die Geschichten von früher. Oh
Mann. So. Tschüss. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.